Damit hat er ja nicht recht. Wenn wir nicht so unterschiedlicher Meinung wären, dann würde es ja gar keine Diskussion geben. Also es ist gut, dass es die gibt. Ich mag auch keine Diskussion, wo alle nur nicken und sich freuen, dass sie alle einer Meinung sind. Das macht ja keinen Spaß. Für den Fachplaner waren wir natürlich eine Zumutung, weil der konnte sich mit diesem operativen Handeln nicht anfreunden. Ne? Dass wir sagen, ja, wir versuchen morgen was und können dir übermorgen sagen, wie du da weitermachen kannst. Das wollte er nicht.
Herzlich willkommen zu Konflikträume, einem Podcast von Baunetz Campus, präsentiert von AIA. Konflikte gehören zum Alltag in der Architektur. Auf der Baustelle, im Büro, im Gespräch mit AuftraggeberInnen oder Behörden. Und trotzdem sprechen wir erstaunlich selten offen darüber. In diesem Podcast geht es genau darum, Konflikte sichtbar zu machen und wie man mit ihnen umgeht. Was passiert, wenn unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen? Wann lohnt es sich nachzugeben und wann nicht? Und wie kann man Konflikte so führen, dass am Ende nicht nur ein Kompromiss steht, sondern vielleicht sogar eine bessere Lösung? Ich spreche dazu mit Menschen aus Architekturpraxis und Akademia über konkrete Situationen aus ihrem Berufsalltag. Ich bin Kerstin Kuhnekert und mein heutiger Gast ist Peter Grundmann. Es geht los. Herzlich willkommen im Baunetz Campus Podcast Konflikträume, Peter Grundmann. Ich stelle dich erstmal vor, du bist Architekt, Urban Planner und Filmemacher, Gründer von Peter Grundmann Architekten in Berlin und du wurdest 2026 mit dem DAM-Preis ausgezeichnet für den Umbau für das ZKU, das Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin-Moabit, wo wir auch gerade sitzen. Und das hat eine kontroverse Debatte losgetreten. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über diese Konflikte, die da schön drinstecken, oder schön sei dahingesagt, über Schönheit sprechen wir auf jeden Fall auch. Erst einmal zu deinem Hintergrund. Du hast zunächst Ingenieurwesen studiert und im Schiffsbau gearbeitet. Wie bist du denn zur Architektur gekommen und wie prägt dein Hintergrund im Schiffsbau deine Arbeit als Architekt?
Also ich habe Schiffbau studiert, das auch absolviert und dann nur ein halbes Jahr in der Werft gearbeitet und gemerkt, wie eng und determiniert die Strukturen dort funktionieren und habe durch eine Freundschaft den Zugang zum Bauwesen bekommen, habe mich dafür sehr interessiert, habe mir Bücher gekauft von Mies van Rohe, also mein Bruder ist Künstler. Ich bin jetzt so ein bisschen vorbelastet, was das angeht. Also Corbusier habe ich dann auch gekauft und so. Und dann habe ich praktisch vor dem Studium schon gebaut, weil ich habe dann 94 angefangen zu studieren und 92, 93 hatten wir schon Projekte. Und habe dann aber gemerkt, ohne Studium geht es nicht und dann habe ich nochmal studiert.
Ja. Hast du einen besonderen Blick auf die Architektur, also eher konstruktiv, technisch, hast du einen Schwerpunkt?
Na, also man bekommt schon als Ingenieurstudium einen anderen Zugang zu Statik und Konstruktion. Da wird man viel mehr gequält im Studium. Ich habe es ja dann später im Architekturstudium gemerkt, dass da das Niveau natürlich überhaupt gar nicht vergleichbar ist. Was aber eigentlich sehr von Vorteil ist, wenn man die Konstruktion, und das machen wir übrigens auch so, wir planen die eigentlich immer zu 100% schon vor, dimensionieren die auch und lassen die dann natürlich, weil es Pflicht ist, durch den Statiker nochmal rechnen. Also es gibt dann nochmal eine richtige Statik, aber dem nehmen wir schon eine Menge Entwurfsarbeit ab. Und das kann man natürlich nur, wenn man sich mit sowas ein bisschen gut auskennen kann.
Werbung. Der Podcast wird gesponsert von AIA Masterplan. AIA ist Begleiter für alle ArchitektInnen, die schon mitten im Beruf stehen und die gerade ihren Weg dorthin starten. Bei AIA dreht sich alles um berufliche Absicherung, praxisnahes Wissen und Orientierung, damit ihr sicher und selbstbewusst ins Berufsleben startet. Mit den Social-Media-Profilen von AIA Masterplan bekommt ihr die Tipps, Tools und Strategien, die euch wirklich weiterbringen. Das Ziel? Euch frühzeitig stark machen, langfristig begleiten und als verlässlicher Partner an eurer Seite stehen für einen sicheren, klaren und erfolgreichen Start in eure berufliche Zukunft. Schaut vorbei, vernetzt euch, lernt mit AIA Masterplan, dein Plan für Sicherheit, Orientierung und Erfolg im Architektenleben. Werbung Ende. Mal so allgemein gefragt, findest du, ArchitektInnen sollten generell mehr darüber wissen?
Ja, das würde die Arbeit erleichtern. Und wir arbeiten ja auch sehr konstruktiv. Also das siehst du ja hier im Raum. Hier ist alles offen. Die Fachwerkträger sind zu sehen. Dahinter ist die hohe Wand. Also
ja, Riesenstahlträger zu sehen. Riesenstahlträger. Sind die Stützen.
Alles
die
ist komplett offen. Auch die Stahlkonstruktion, die wir jetzt hier durch die Fassade sehen. Alles ist offen und man kann tatsächlich dem Gebäude ansehen, wie es hält, also wie es über die vertikalen Lasten abgetragen werden, wie die Windlast abgetragen wird. Das ist alles sichtbar. Also das Haus hat narrative Eigenschaften.
Ja.
Das geht ja dann weiter, weil auch die Materialien roh belassen wurden und auch die Fügung zwischen den unterschiedlichen Materialien oder zwischen alt und neu, das ist alles roh und bleibt eigentlich auf Ewigkeit sichtbar.
Ja. Also es erzählt von den Lasten, die es abzutragen hat?
Es erzählt natürlich auch vom Entwurf, weil das sind ja alles Entscheidungen, die getroffen wurden. Also wie die Konstruktion, wo sie steht, wie sie gebaut wird und so weiter. Das ist alles sichtbar, also jeder Fügepunkt, alles ist zu sehen.
Genau. Und man sieht auch genau, wie die Entscheidungen getroffen wurden, was sichtbar bleibt und was nicht sichtbar ist. Ne? Also es ist sozusagen...
Also WCs, die Innereien der Sanitärräume sind natürlich nicht sichtbar, aber ansonsten ist hier eigentlich alles sichtbar.
Ja. Gut, dass du das nochmal sagst. Also ich sag nochmal, es gab ja viele Berichte über das Projekt selber. Wir wollen da gar nicht so ganz tief einsteigen über die Architektur, sondern wir wollen über den Konflikt sprechen. Ich sage, das ZKU ist eine Erweiterung eines ehemaligen Güterbahnhofs, der als offener Kulturort genutzt wurde bereits und der vergrößert werden sollte. Der Raum war zu klein und zwar mit sehr geringem Budget. Würdest du mal netterweise das Projekt aus deiner Perspektive beschreiben, nicht nur räumlich, sondern auch den Prozess? Also welche Situationen oder Momente während Planung und Bau dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, ich kann ja ganz von vorne anfangen. Als Sklave, dass wir das machen sollen, gab es dann natürlich mit Treffen mit dem Bauherrn, also lange Gespräche. Und das sind ja, jetzt gibt es 3 Gründungsmitglieder. Ansonsten ist eine sehr, sehr flache Hierarchie hier. Und dann gab es mit den 3 und noch 2 anderen Leuten, die immer noch da sind auch, erstmal 4 Stunden Gespräch über Gott in die Welt. Da gab es natürlich noch gar keinen Strich auf dem Papier und dann haben wir uns irgendwann wieder getroffen, dann gab es dann die Striche und die waren sofort dafür, haben eigentlich überhaupt gar nicht eingegriffen, sind ja auch alle selber Künstler, also und auch im Stress die ganze Zeit, das ist eigentlich ein sehr großer Vorteil, wenn der Bauherr auch mit seinen eigenen Dingen viel zu tun hat. Und dann war ja das Konzept so, ich habe sofort gemerkt, ich habe mich oft während der Entwurfsphase hier aufgehalten, dass es ein sehr wilder Haufen ist, sehr energetisch. Die Leute sind immer in Hektik, ständig neue Gesichter, immer irgendwo steht Kunst rum oder wird gerade gebaut oder abgebaut. Also sehr interessant für uns. Und dann war klar, so ein wildes Gewitter an Architektur wollen wir hier gar nicht machen. Das findet ja hier sowieso jeden Tag statt. Wir wollen eigentlich nur so den Background machen, also die Hinterbühne des Theaters. Das Theater sind die selber und wir bauen nur die Hinterbühne. Deswegen sieht ja alles ein bisschen roh aus, die Decken mit viel Infrastruktur besetzt und so weiter. Also, und dann kommt natürlich die alte Architektur dazu, die wir auch überhaupt gar nicht antasten wollten, einschließlich der Graffitis. Und alles sollte so bleiben, wie das war, als ich es vorgefunden habe. Und das ist auch so geblieben. Das war ein gewisser Kampf. Die Graffiti sollten zum Beispiel alle entfernt werden. Die Wände sollten begradigt und gesäubert und verschönert werden. Das konnten wir alles verhindern.
Ja, das klingt ja relativ konfliktfrei. Gab es denn konkrete Situationen im Entwurfs- oder Bauprozess oder Momente, in denen irgendwie Konflikte aufgetreten sind? Also ich wollte erst fragen zu deiner Haltung, aber offensichtlich wart ihr euch ja ziemlich einig.
Ja, wir waren uns ziemlich einig. Natürlich gab es jeden Tag Konflikte hier. Es war ein sehr, sehr schwieriger Bau. Also es ist schon schwierig, ein Haus auf ein anderes Haus zu setzen. Wir mussten ja Fundamente herstellen im Keller unter den bestehenden Wänden und so weiter. Ja, aber ich glaube, die waren... Ich habe jeden Tag mit denen auch über die Architektur übrigens diskutiert. Also Fragen aufkamen, brauchen wir das? Also auch die Interferenz, die hier stattfindet. Also die Energie des Gebäudes bildet sich ja bis in den Park oder auf der anderen Seite bis in die Stadt hinein ab. Das heißt, es gibt ja die Laubengänge, davor gibt es auch noch die Treppen, die werden ja jeden Tag benutzt. Und dahinter ja dann die Glasfassade, dann die Innenräume und alles schichtet sich hintereinander auf und wird dann eine totale intensive Gemengelage, die Hardware und die Software. Also die Leute werden Architektur. Die Architektur funktioniert nur, wenn hier richtig Betrieb ist. dann wird es erst richtig schön.
Ja, und vor allen Dingen, weil du jetzt eben auch Hintergrund gesagt hast, das heißt, wenn man selber in diesem Raum sitzt zum Beispiel, im Hintergrund laufen dann Leute vorbei und sind in ihrem ganz eigenen Ding. Also es ist sehr lebendig. Ne?
Und grüßen kurz, so wie eben, und fahren dann mit dem Fahrstuhl wieder nach unten und so weiter. Ja, ja, das ist alles, das ist interessant, weil die Leute können hier in aller Ruhe arbeiten, sind aber trotzdem in gewisser Weise durch die Architektur miteinander verbunden. Auch die Besucher.
Hast du denn im Planungs- und Bauprozess so vielleicht mal eine beispielhafte Situation, wo es brenzlig wurde, was ihr dann aber auch gut gelöst habt?
Also am Ende haben wir natürlich das Gebäude realisiert und deswegen ist alles gut
sowieso
gelöst.
Sowieso gut gelöst, ja.
Aber wir hatten, ja, also die ganze Baustelle war sehr konfliktreich, würde ich sagen, weil hier auch Fachplaner beteiligt waren, die unsere Denkweise nicht mittragen konnten. Also dieses Entwerfen, dann, wir haben auch selber gebaut, dann auch wieder abreißen, was wir gerade gemacht haben, weil wir gesehen haben, ah, sieht doch nicht so aus, wie wir es dachten und so weiter. Also das Korrigieren während der Bauphase, das hat einige schon sehr nervös gemacht. Wie soll das ausgehen? Wie soll das irgendwann mal fertig werden? Besonders zum Beispiel die Heizung und Sanitär, Fachplanung. Da hatten wir sehr, sehr viele Konflikte, weil im Erdgeschoss sieht man diese riesengroßen Kanäle. Das Gebäude ist ja für 1200 Leute ausgelegt. Also die Veranstaltungsrichtlinie gilt hier. Das muss also im Brandfall entrauchen können, innerhalb von Sekunden. Ja, deswegen diese riesen Anlagen. Und die waren mir ein Dorn im Auge. Ich mag eigentlich Low-Tech-Gebäude lieber als die überbordenden Techniken in den Gebäuden. Aber das ging hier nicht anders und da gab es natürlich auf jeden Fall
Konflikte. Ja. Ich meine, wir wissen ja durch den Berliner Flughafen BER, was Rauchanlagen anstellen können.
Überhaupt, da ging es ja auch um die gesamte Brandschutzanlage. Ja, ja.
Ja, genau.
Ja, ja, und das war hier auch sehr kompliziert. Da beißte sich das so ein bisschen, weil unser Konzept war ja darauf angelegt, wir haben ja keine Montagedecken, also doppelte Decken, wo das Material, also die Leitungen drin stecken. Alles ist ja sichtbar. Also irgendwann störte das dann auch mal in gewissen Fällen. Ja. Aber trotzdem gilt ja immer noch das Konzept, das bis zum Schluss auch durchgehalten wurde, es ist eine Hinterbühne. Und es wird jeden Tag hier hin und her geräumt, es steht jeden Tag irgendwo Material rum, es sieht nie ordentlich aus. Ja? Nur in der Minute, wo die Party losgeht oder die Veranstaltung, da sieht das vernünftig aus, danach schon nicht mehr.
Ja. Okay, also Fachplaner, an der Stelle ist es vielleicht für manche schwierig, das zu tun, was du als Architekt dir vorstellst oder möchtest. Ich habe gelesen in einem Interview, dass der Fensterbauer und so weiter gesagt hat, nee, so mache ich das nicht und dann habt ihr es selbst gemacht.
So kann ich das nicht, hat er sogar gesagt.
So kann ich das nicht,
ja. Ja, also für den Fachplaner waren wir natürlich eine Zumutung, weil der konnte sich mit dieser, wie soll ich sagen, mit diesem operativen Handeln nicht anfreunden, ne? Dass wir sagen, ja, wir versuchen morgen was und können dir übermorgen sagen, wie du da weitermachen kannst. Das wollte er nicht. Ne? Also musste er natürlich im Endeffekt, weil das Haus erlaubt gar keine andere Herangehensweise.
Ihr musstet euch dann trennen und dann hast du selber die Fenster eingebaut. Ne? Das ist ja
die große Fassade, die du siehst, hat natürlich der Fassadenbauer gemacht. Ja. Aber alle Anschlüsse an das Haus oder die Orte, wo zum Beispiel ein Stahlträger die Fassade durchdringt, das konnte er nicht ausführen. Also da haben wir gesagt, okay, machen wir selber. Also alle Ecken zum Beispiel, alle Gebäudeecken, hinter dir diese Anschmiegen an dieses Gesims, völlig unregelmäßig, das sollte zugemauert werden.
Das sind ganz faszinierende Details.
Genau, und sowas ist hier haufenweise entstanden und macht erst das Gebäude zu dem, was es jetzt geworden ist. Ja.
Also wenn man es sieht, denkt man sich, das ist richtig Handwerkskunst, das wirklich zu schließen, dicht zu kriegen und so, dass es gut aussieht.
Genau, das würde dir kein Handwerker machen, weil erstens wird das zum ersten Mal in seinem Leben machen und zweitens wird da so viel Arbeitszeit eingebracht, das Angebot kann er gar nicht schreiben.
Ja. Okay, ich meine, jeder würde es zum ersten Mal machen, oder?
Ja.
Ein Architekt auch.
Also wir aber nicht. Also wir haben ja sowas schon öfter gemacht.
Ja, okay. Das heißt, Learning by Doing, Übungssache. Okay, eine Architektur der Ermöglichung.
Das ist übrigens von Florian Hallmayr. Der hat das in irgendeinem Text, ich fand das aber gut, dass er das so sagt. Also er hat nicht der Aneignung, Architektur der Aneignung, hat er gesagt. Ermöglichung ist von uns, das stimmt. Aber Aneignung finde ich noch viel besser. Das ist ja nicht intentional entworfen, sondern wie gesagt, das sind Arbeitsräume, Werkstatträume, Hinterbühne.
Wenig Vorgabe und daher
also wenig Intention des Entwerfers, aber natürlich Intention, wie man sich zum Beispiel die Übereinanderschichtung vorstellt, ne? Ja. Was, und wie man die Benutzer zur Geltung bringt hier. Das ist Intention. Aber die Ästhetik, dass es hier eine symbolhafte ikonografische Architektur sein muss oder so, das lehnen wir ja ab.
Ja.
Das findet hier nicht statt. Ja.
Und sonst zwischen alt und neu, hast du eher eine Reibung empfunden oder gedacht, das ist total super, genau dieser Gegensatz?
Also die Verbindung von alt und neu ist natürlich ein totaler Gewinn. Also es macht die Dinge komplex und zwingt dich auch, besondere Lösungen zu entwickeln. Also Neubau wollen natürlich die Investoren immer gerne machen, weil das geht, da kannst du wirklich deine Planung von top-down, von A bis Z durchziehen, ohne nochmal darüber nachzudenken. Also hier musstest du ja wirklich von Tag zu Tag denken.
Ja. Ja.
Aber das, so arbeiten wir ja schon von Anfang an. Also alles bleibt stehen, jede Ruine, jeder Baum, alles wird ausgenutzt, um komplexe Architektur zu machen.
Wir kommen zur öffentlichen Wahrnehmung und zum Konflikt der Lesarten, so will ich es mal nennen. Das ZKU wurde, wie eben gesagt, mit dem Darmpreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. So lange ist es ja auch noch nicht her. Und gleichzeitig wurde es abseits der Fachpresse von Leitmedien wurde es massiv kritisiert. Unter anderem in der FAZ mit Formulierungen wie Abwesenheit von Schönheit abgestempelt. Zugespitzt gab es eine Überschrift, die später verändert wurde, verlässlich hässlich. Das wurde dann aber geändert. Was bedeutet das für dich, wenn Schönheit deinem Haus komplett abgesprochen wird?
Ja, ich glaube, damit hat er ja nicht recht. Es gab jetzt ein Gespräch vom BDR Stuttgart organisiert, da war Max Dudler, Juron Ragnarz dort hier und meine Wenigkeit. Und das wurde moderiert von Peter Katschola-Schmal vom DRM. Und da gab es tatsächlich diese Fragestellung, was ist Schönheit? Und da haben wir dann irgendwann auch über die Europa City gesprochen in der Heidestraße. Und ich wusste gar nicht, dass Max Dudler da auch gebaut hat. Hat er aber. Und aus meiner Sicht sehr kompetenter Architekt, der ja auch schon mal den Dammpreis gewonnen hat, wie wir wissen. Und trotzdem gibt es natürlich Diskrepanzen in den Ansichten, was Schönheit tatsächlich ist. Und ich habe es ja gerade erklärt, wie ich das sehe. Schönheit ist für mich eher, findet im Gehirn statt und weniger mit dem Auge. Das muss also verarbeitet werden. Und für mich ist das ZKU schön. Ich habe auch, wir haben ja jeder einen Vortrag gehalten. Ich habe drei Bilder gezeigt. Einmal vom Pantheon, dann von Walhalla. Alles schön goldener Schnitt. Und von Giebelansicht des ZKU auch goldener Schnitt. Das heißt, wir kümmern uns schon um die Ästhetik eines Gebäudes, aber das reicht nicht. Ein Gebäude muss mehr können. Und es gab ja gerade das Stichwort Aneignung. Es muss aneignungsfähig sein. Es muss einen sehr, sehr breiten Interpretationsspielraum haben. Es darf niemand abweisen. Egal welches Geschlecht, welche Kultur, das muss alles, das Gebäude muss das können, das muss das aufnehmen. Es muss universell sein, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Ja. Dann macht es Spaß, das zu benutzen.
Ich meine, diese Kritik zielt ja auch darauf ab, dass eben ganz fester und enger Begriff von Schönheit dort angewendet wird. Was sagt das für dich über den Architekturdiskurs aus? Und ich meine jetzt außerhalb der Architekturbubble.
Also erstmal fand ich gut, dass es diesen Diskurs überhaupt mal gibt. Ja, also ich fand auch das Treffen gut und wir haben alle drei gesagt, das muss öfter stattfinden. Also diese, und ich habe übrigens auch da gesagt, dass wenn wir nicht so unterschiedlicher Meinung wären, dann würde es ja gar keine Diskussion geben. Also es ist gut, dass es die gibt. Und ich mag auch keine Diskussion, wo alle nur nicken und sich freuen, dass sie alle einer Meinung sind. Das macht ja keinen Spaß. Ja, aber wie der Architekturdiskurs gerade ist, muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, was da gerade so erzählt wird. Weil gibt es gerade einen?
Ja, eben. Er ist sehr schwach, eher. Und ich finde auch, dass diese Kritik das auch zeigt, im Sinne von einfach mal drüber wischen und sagen, boah, das ist ja nicht schön, erschreckend, wie hässlich das ist.
Ja, das ist, aber haben die das damals auch geschrieben über das Stadtschloss? Ist das jetzt gesicherte Schönheit, weil man da ja möglichst haargenau die alte Fassade wieder aufgebaut hat? Weil die war ja vielleicht mal schön früher. Also das ist ja, ich glaube, von der Seite ist das nicht kritisiert worden.
Ich glaube, das wurde nicht so debattiert. Die Kritik kam ja da aus unserer Architekturbubble.
Es gibt doch diese Geschichte um den Palast der Republik.
Ja.
Der wurde Asbest saniert, ja, und dann von Künstlern genutzt, eine Zwischennutzung. Das war unheimlich gut. Das hätte heute noch gut funktioniert. Also so eine Räume braucht die Stadt. Also so eine Kontrasträume, ne? Neben diesen ganzen sehr determinierten, sehr überprogrammierten Ecken braucht es auch etwas Loses, ja, was entprogrammiert ist, was besetzt werden kann, so wie das ja auch da passiert ist. Das ist schade, dass man das nicht aushält. Die Hafenstraße in Hamburg hat man nicht ausgehalten. Tacheles hat man auch nicht ausgehalten. Und so eine Stadt wie Berlin braucht genau diese Orte, diese Komplexität, diese riesengroße Kontraste zwischen den Programmen, ne? Die machen eine Stadt erst urban und interessant.
Ja, das heißt, da sind wir auch natürlich direkt in dieser Funktion, dass eine Architektur eben auch Räume schaffen muss für eine andere Kultur, für eine Subkultur, für eine kulturelle Vielfalt. Und wenn das so arg kritisiert wird und alles weggemacht wird, kommt ja auch der Verdacht auf, dass man keinen Raum
bieten möchte. Dass man das einfach nicht will, weil man weiß ja, dass es findet natürlich eine allgemeine Kommerzialisierung statt, weltweit, ist klar. Aber diese Räume, die nicht kontrolliert werden, die braucht es in einer urbanen Stadt.
Und wie nimmst du dann diese Polarisierung wahr, die zwischen den verschiedenen Polen ist? Also aus der Architektinnenschaft, würde ich sagen, wird schon allgemein auch danach gerufen, dass man sagt, wir brauchen konsumfreie Räume, wir brauchen Räume für Begegnungen, für die Demokratie, die Gesellschaft braucht Räume, in der sie sein kann. Dann kommt aber sozusagen auf der anderen Seite eben die wirtschaftliche Lage, die Ökonomisierung der Räume und wir haben da versuchen da irgendwie Veränderungen reinzubringen. Und die Polarisierung zeigt sich ja auch genau in der Kritik zum ZKU. Also wie nimmst du die Polarisierung zwischen den verschiedenen Öffentlichkeiten wahr?
Für mich gibt es die Polarisierung gar nicht. Man muss sich ja überlegen, also die Leute, die so unterwegs sind wie wir, ne? Wie viel bauen die? Also wir sind ja überhaupt gar nicht vergleichbar mit den Leuten auf der anderen Seite, die uns kritisiert. Also wenn man sich das Bauvolumen anguckt, dann bauen die vielleicht 100-mal mehr als wir. Das ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig, das zu sagen. Ja? Also wir sind echt am Rande der Kultur tätig. Das hat Herr Kaczolasch mal auch gesagt. Das heißt, wir bedienen den Rand der Kultur. Und das ist auch interessant, weil da kann man sich etwas freier bewegen. Wir haben halt keinen Investor im Rücken, der sagt, das und das muss. Das haben wir nicht. Das sind Freigeister hier im ZKU. Und die meisten Bauherren bei uns kommen aus dieser Ecke, sind Künstler oder Geisteswissenschaftler.
Ja, okay, aber der Wunsch, vom Rand der Gesellschaft in die Mitte zu kommen und auch da Einfluss zu nehmen und auch positiven Einfluss zu nehmen, der ist ja auch in unserer Bubble da. Das heißt, diese Randphänomene, diese positiven Beispiele wie jetzt das ZKU sind total wichtig. Weil, wie man ja auch sieht an der Kritik, soziale und ökologische Kriterien wurden in der Negativkritik nicht aufgegriffen.
Ja, und da muss man wieder sagen, das ZKU ist tatsächlich, also was wir gemacht haben, ist wirklich nur der Hintergrund, ne? Weil das Programm machen die ja hier. Und das haben wir natürlich sofort verstanden, dass das ein sehr, sehr wichtiges Programm ist, auch für den Kiez hier in Moabit. Und deswegen, was wir vorhin besprochen haben mit den entprogrammierten Räumen, ich würde mich da gar nicht so einmischen, was da drin passieren soll. Genau das muss offen bleiben. Ne, man muss diese Räume haben, so wie es Tacheles war, oder Palast der Republik, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert hat. Mir hat das jedenfalls vom Konzept her sehr gut gefallen, dass man diese Immobilie so frei nutzt. Ne? Und da würde ich so wenig wie möglich vorgeben, also zum Beispiel von Senatsseite. Also wir Architekten können sowieso übrigens gar nichts vorgeben. Wir können ja wirklich nur das Haus bauen und der Rest passiert dann einfach. Aber deswegen, wir sind verpflichtet, universelle Orte zu schaffen. Also die noch in 30, 40, 50 Jahren wunderbar funktionieren, weil sie aneignungsfähig sind und auch umbaufähig und so weiter.
Wie ist das für dich mit den knappen Budgets? Also Strategien der Wiederverwendung ist klar, hast du auch schon gesagt. Also für dich interessiert der ökonomische Hintergrund dieser Art des Bauens, sage ich mal. Selbstbau, offene Konstruktionen. Sind ökonomische Zwänge für dich also weniger konfliktbeladen, keine Einschränkungen, sondern etwas, was für dich ein Auslöser regelrecht ist für gute neue Lösungen?
Also erstmal bin ich krankhafter Optimist. Für mich ist entscheidend, dass ich mich mit einem Ort oder mit einem Gebäude beschäftigen darf. Mhm. Ich frage jetzt nicht sofort, wie viel Geld habt ihr eigentlich oder so, weil irgendwas ist immer möglich. Und natürlich weiß man, wenn man wenig Geld hat, muss man noch mehr nachdenken und noch mehr entwerfen, bis es endlich auch von den Finanzen her passt.
Ja. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Das heißt, wenn man viel Geld hat, neigt man eher zur gedankenlosig. Also,
also naja, der Umkehrschluss wäre. Ich glaube, die mit viel Geld haben auch ein Problem. Die müssen jetzt ja überlegen, wie sie den ganzen Luxus da jetzt sinnvoll verbauen. Ja, Swimmingpool da und das und da.
Ja,
und
ich weiß.
Das ist ja auch ein großer Zwang.
Dramatischer Zwang auf jeden Fall auch.
Ja, ich glaube schon.
Also ja, ich
kann da aber auch gar nicht mitreden, weil wir das noch nicht hatten bisher. Ja.
Da kriegt man fast Mitleid mit sehr reichen Menschen, weil die tatsächlich echt dann in diesen Sphären halt sind und dann gelten ganz andere Regeln und das ist auch ein ganz schöner Druck.
Und die gehen auch mit Angst ins Bett, weil sie haben Angst, morgens aufzuwachen und das Geld ist weg.
Wie schön, dass man das selbst nicht haben muss.
Genau.
Als Architekt. Also gut, Kosten, Konstruktion und Nutzen müssen halt immer wieder neu ausgehandelt werden, das kann man ja schon sagen.
Aber die Sache mit den Kosten ist bei uns kein großes Thema, weil wir sind bisher immer irgendwie klargekommen damit. Und
Ja. Also das ist für dich auch jetzt nichts, was unvereinbar erscheint, sondern du sagst, es gibt immer eine Lösung.
Es gibt immer eine Lösung. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Kosten so unheimlich gestiegen sind durch Corona und den Ukraine-Krieg. Und jetzt gibt es tatsächlich Leute, die das gar nicht mehr können. Die können auch kein Low-Budget-Haus mehr bauen. Low-Budget hat sich auch erhöht, nur logischerweise. Die Materialien sind teuer geworden, alles Mögliche.
Selbst bauen mit gebrauchten Bauteilen.
Ja, siehst du ja hier, wir haben ja hier viele gebrauchte Bauteile verwendet. Kostet trotzdem alles doch Geld. Ich brauche eine Heizungsfirma, ich brauche einen Elektriker, ich brauche also auch Firmen, die wir nicht abdecken können. Also den Rohbau machen wir auch nicht so oft selbst, also nur wenn es ein Holzgebäude ist zum Beispiel oder so. Also hier natürlich, auch obwohl, ja, die Decken haben wir ja selber aufgesetzt, die Deckenplatten, weil die Firma das nicht konnte. Die haben das zwar angeboten, dann kamen die angeliefert und haben sie gesagt, geht nicht. Dann haben sie drei Platten aufgelegt, dann lagen die schief und nur 2 Zentimeter Auflage. Sind ja Hohldecken, die brauchen mindestens 10 Zentimeter. Dann haben wir gesagt, alles klar, wir machen das selbst. Dann haben wir von den 5 Leuten 2 genommen und ich habe das mit den Kollegen dann hier selber aufgelegt. Das geht schnell, das ist ja eine Fertigdecke. Ja? Also die Platten kommen geliefert und werden dann Reihe und Glied mit den richtigen Auflagen, das ist das Wesentliche dabei, aufgelegt. Ja.
Ich gucke ja auch gerade auf eine Schultafelwand. Also die Verkleidung der Trennwand ist aus Tafeln.
Ja, es gibt den Trend, dass die Schulen auf digitale Tafeln umstellen und die fast wie neu aussehenden Tafeln werden dann in ein Lager gebracht in Brandenburg. Da kann man sich die Tafeln holen. Man muss nur den Transport bezahlen und dann hat man eine Wandplatte. Also 60% eingespart an Wandplatten hier im Obergeschoss durch diese Tafeln. Das Gute ist, die sind magnetisch. Man kann natürlich jeden Tag was rauskritzeln, das haben wir auch gemacht. Ja. Jeden Morgen anderen Philosophen Spruch.
Und dieses schöne Grün.
Das ist schön grün, genau. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Holzplatten, also ein schöner Kontrast.
Ja, so, also die Weiterentwicklung der Nutzung ist für dich kein Problem, wie ich noch fragen wollte. Du siehst auch keinen Konflikt, wenn die Leute dann mit deinem Haus eben das machen, was sie damit machen wollen.
Doch, es gab auch schon so Fälle, da haben die das dann umgebaut. Aber ich bin mir sofort im Klaren, dass ich da gar keine großen Rechte habe. Mhm. Es gibt zwar das Urheberrecht, aber das muss man auch erstreiten, das lassen wir dann auch lieber.
Also das ist dann wiederum auch ein neuer Konflikt, den man dann aufmachen würde.
Ja.
Und da sagst du dir,
Den gehen wir gerne aus dem Weg.
Ja.
Wir sind konfliktscheu.
Bist du mit deinen Projekten denn ganz zufrieden immer?
Ich bin eigentlich nie zufrieden, aber man kann ja eh nichts mehr machen.
Kann man dann besser Kritik vielleicht auch aushalten, wenn man selber sagt, ja, ich bin ja selber nicht zufrieden, du bist dadurch vielleicht weniger empfindlich?
Also die Kritik, die jetzt kam, die war gut. Also die fanden wir gut, dass das kommt.
Ne? Ja? Also wegen der Debatte jetzt? Oder
ja, wegen der Debatte und auch das ist es doch immer gut, wenn Architektur was entfacht.
Weißt du, was als Schandfleck im Stadtbild angeprangert wurde?
Weiß ich nicht.
Das Centre Pompidou in Paris, 77. Das hat viele vor den Kopf gestoßen, dass das Innere nach außen gestülpt wurde. Die Rohre, die ganze Technik, das ist halt so wenig differenziert auch die Kritik. Man muss es ja nicht schön finden, wenn man jetzt irgendwie Zuckerbäcker-Architektur mag und sagt, oh, sowas geht nicht. Aber können diese Dinge nicht nebeneinander bestehen? Also warum beschwört man direkt einen Untergang von etwas herauf?
Aber wir beide wissen ja, das ist diese Komplexität, diese Kontraste müssen direkt nebeneinander stehen. Das ist ganz wichtig für eine Stadt. Ne? Wir haben mal in Zehlendorf gebaut für Nikolaus Kunert, einen Anbau für seine Tochter. Den haben wir Gold gemacht, weil wir haben so so eine Idee gehabt, das ist so ein Viertel, wo Leute Geld haben und so. Er hat das Haus ja von seinem Vater bekommen, alles klar, da war die Eichplus ist nicht reich, aber die Gegend darum ist mit sehr schönen Villen besetzt und so weiter. Und da haben wir so ein goldenes Haus gebaut für die Tochter, um das nochmal auszudrucken, dass wir wollen jetzt hier auch mal ein bisschen zeigen, was wir können. Das ist, war natürlich bloß Messing, ist klar. Das hat uns gefallen und wir wurden dann auch angesprochen, ob wir Deutsch sprechen. Wir haben ja da gearbeitet. Die dachten, wir sind aus Polen. Und die brauchen auch einen Anbau. Und dann sollten wir bei denen auch irgendwie sowas Ähnliches machen. So. Das war eigentlich eine ganz gute Erfahrung. Aber auch da ist das ein Kontrast, was wir da gemacht haben. Und es hat eigentlich zu was Positivem geführt. Also auch zum Dialog.
Genau, Dialog. Dass man sich gegenseitig zuhört und auch verschiedene Strömungen nebeneinander akzeptiert. Ne?
Genau, und das Haus das animiert. Also Architektur muss einfach inspirieren, das ist wichtig. Und es soll nicht das ewig Gleiche wiederholen. Und ich habe auch in Stuttgart gesagt, dass auch das Experiment ist bei so einem Haus immer Pflicht. Weil es ist so viel Arbeit, die da reingesteckt wird. Und wenn man das vermeidet, entsteht ja gar kein neuer Diskurs. Also es muss immer experimentiert werden in nutzungsspezifischen Grundrissorganisationen, Material, alles Mögliche. Also es ist ein breites Fach, was Architektur einen da anbietet.
Ja, absolut. Hat dieser ganze Diskurs, du hast ihn ja jetzt begrüßt.
Genau, diese Meckerei fand ich gut.
Hat das deine eigene Position gestärkt oder in irgendeiner Form verändert?
Nö, glaub nicht. Ich war nur angenehm überrascht, dass die Unterhaltung mit Max Dudler war gut. Auch mit Joron Ragnitz dort hier auch, sowieso. Die steht ja zwischen uns. Es ist interessant, wenn Leute dieses Fachs, die sich so sehr weit voneinander entfernt haben in ihrer Ästhetik, zusammenkommen und darüber reden. Das ist gut. Ja.
Würdest du sagen, dass diese, ich will das jetzt mal Attacke nennen, die es da so aus den Leitmedien gab, euch zusammengebracht hat?
Also zusammengebracht hat uns ja der BDA, um das jetzt mal ganz staccato zu erklären. Und die haben dann auch Peter Kaczulasch mal gebeten, die Moderation zu übernehmen. Das hat er auch sehr gerne gemacht. Der kann das ja auch gut. Ja, ansonsten waren, glaube ich, auch alle irgendwie froh, dass das entstanden ist. Ja, also auch das war ja voll der Saal da. Die haben zu mir gesagt, so voll war es noch nie. Also alle wollten das sich auch anhören. Das ist gut, dass über Architektur in dieser Art und Weise diskutiert wird und nicht jeder einfach nur seine Projekte vorstellt. Ja.
Es wird schon seit einigen Jahren, sogar schon Jahrzehnten kann man sagen, beklagt, dass die Architekturkritik und der Streit, dass das alles immer mehr abnimmt.
Ja, das stimmt. Es gibt keine richtigen politischen Positionen mehr im Fach. Ja? Also die reden wirklich alle nur noch über Fassadenraster oder Hans Stimmern hat es auch falsch gemacht, muss man sagen. Da ging es ja eigentlich auch nur um das steinische Berlin mit stehenden Formaten und so weiter.
Naturstein und Raster.
Ja, und da wurde viel zu wenig über das Programm gesprochen. Ja, also was will Berlin eigentlich, wem will Berlin eigentlich eine Bühne bieten und so weiter und so fort. Das wurde alles gar nicht. In dem städtebaulichen Konzept war das gar kein Thema. Das ist natürlich unheimlich falsch gelaufen. Ja.
Also in dem Sinne ist das durchaus ein total positiver Konflikt. Etwas Gutes, vielleicht hat es etwas jetzt losgetreten, wieder ins Leben gerufen.
In München, ne, eine sehr, sehr feine Stadt, auch eine teure Stadt, dass da dieses Haus entstanden ist von Ital, ne? Das muss man sich ja auch mal überlegen, wie das klappen durfte. Ja? Wenn das in Pasewalk gewesen wäre oder so, dann würden die denken, ja, das ist Architektur ohne Architekten oder so. In München ist das eine ganz andere Nummer. Also ist das kontextuell genau richtig dort.
Also auch durchaus ein provozierender Faktor.
Ich glaube, die haben es gar nicht auf Provokation angelegt. Das wird aber jetzt als Provokation empfunden.
Man fühlt sich trotzdem provoziert, ja.
Ja, ja. Also wir haben es hier auch nicht auf Provokation angelegt. Das ist ja, du gehst ja nicht hin zum Schreibtisch und sagst, oh, jetzt werde ich mal provozieren.
Das fand ich auch sehr interessant, weil man empfindet auch null Provokation. So, wenn man hier ist, ganz im Gegenteil. Es ist ein sehr offenes, liebevolles Haus und umso interessanter, dass Menschen sich provoziert fühlen.
Ja.
Waren die denn eigentlich alle hier, die es kritisiert haben, weißt du das?
Ich glaube nicht.
Ja, nee. Auch. Eigentlich sollte das verboten werden, dass jemand.
Dass man über Gebäude redet, die man nicht gesehen hat?
Sagen wir so, das mache ich auch, aber wenn man so drüber herzieht, sollte man vielleicht vor Ort gewesen sein.
Ja. Herr Kaczulasch mal hat gesagt, dass wir haben ja Bilder dann da hingeschickt. Also man wird ja nominiert für den Preis, man kann sich ja nicht bewerben. Ne? Die sagen dann Bescheid, schick mal diese Unterlagen rüber. Und wir waren ja noch gar nicht fertig. Dann haben wir so mit Bauzaun Bilder hingeschickt und so weiter. Aber die Kuratoren, die das ausgesucht haben, waren schon hier während der Bauzeit. Also die haben das wachsen sehen und so weiter. Und die wollten das auch unbedingt haben, was ich übrigens bis heute nicht verstehe. Und da hat der Katschola Schmal gesagt, dass das Gebäude lässt sich über die Bilder gar nicht erklären. Wie willst du die Interferenzen erklären? Da hätten wir ja so ein Theaterstück aufführen müssen. Rennt mal durch die Kamera, renn mal darin. So kann man ja die Energie des Gebäudes erst überhaupt ablesen. Das geht mit dem Fotos schlecht.
Ja. Dann kommen wir zum Schluss. Du hast ja eben gesagt, dass ArchitektInnen sozusagen keinen Einfluss auf das Programm haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem ein Wunsch auch, da vielleicht Einfluss zu nehmen und zu sagen, lass uns eben diese Räume bieten. Welche Rolle siehst du da für ArchitektInnen und welche Rolle haben in deinen Augen ArchitektInnen, um sich da einzumischen?
Also ganz stimmt's nicht. Ne? Also wir haben schon auch Einfluss auf das Programm. Bei der Heidestraße gab es, glaube ich, nicht so viel Einfluss, weil das einfach zu investitionsgeladen war, das Ganze. Aber wir haben zum Beispiel mal einen alten Stall, also jemand überredet, aus einem alten Stall ein Kino zu machen. Dann das Dach abgenommen, das alte, und dann ein neues raufgebaut, um den Raum zu erhöhen. Und natürlich muss es auch sowieso saniert werden. Und das haben wir in Eigenleistung gemacht. Das hatte also für die Bauherren, ist das der Kühlo-Verein, kann ich ja ruhig sagen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Kultur macht, sehr gute Kulturarbeit macht. Und da haben wir dann ein Dach für insgesamt vielleicht 3.000, 4.000 Euro aufgesetzt für einen riesen Raum. Ne? Und wir haben ja früher auch Filme gemacht. Zurzeit finde ich die Zeit nicht dafür. Und ich habe auch einen Film da schon gezeigt, klar. Aber seit 10 Jahren mache ich das gerade nicht. Und die machen aber jetzt die ganze Zeit ein unheimlich gutes Filmprogramm auf dem Land. Ja, und das geht nur, weil
der Raum da ist.
Der war billig. Also die brauchen jetzt keinen Kredit abzahlen. Die haben halt diesen Raum jetzt. Ne? Wir haben das ja auch mit dem Deal gemacht, der jetzt nicht schriftlich fixiert ist, sondern abgesprochen, wenn ich einen Film zeigen will, darf ich. Ja. Ja? Und da haben wir natürlich mitentschieden, was passiert, und unter Ausnutzung unserer Arbeitskraft,
ja,
der eigenen. Ja.
Ja, also kann man schon festhalten, man kann versuchen, Wege zu finden, Möglichkeiten, um doch zu sagen, ich sehe da Potenzial, etwas zu verändern, Raum zu bieten, ihr habt da was, da kann man was draus machen, so sich einmischen.
Genau, man muss immer sagen, Selbstbau ist nicht per se eine Qualität. Ne? Das heißt, jeder kann selbst bauen und der kann auch Blödsinnigkeiten bauen oder Hässlichkeiten oder weiß ich was alles. Das wird ja nur benutzt bei uns zum Beispiel, um die Finanzen in den Griff zu kriegen. Also bei dem Kino zum Beispiel war das dann ganz umsonst, nur das Material hat Geld gekostet. Und hier beim ZGU muss man sagen, wir waren ja absolut limitiert mit dem Budget. Wir haben ja für 2.000 Euro gebaut am Ende. Und diese Details da, das kostet das 10, 20-fache, wenn es eine Firma macht. Und wenn wir alle Details hier nicht gemacht hätten, dann wäre das hier gestrandet. Dann wäre es nie fertig geworden und das wollen wir natürlich nicht.
Kannst du sowas denn dir vorstellen, nochmal zu machen, oder kann man sowas wirklich nicht so oft machen?
Ich kann es noch machen, aber irgendwann kann man es körperlich nicht mehr machen, ist ja klar. Aber jetzt geht noch. Also ich gebe mir noch 10 Jahre, wie ich das mache. Also hier war es sehr hart, weil es groß war. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, nur im Büro zu sitzen. Das kann ich gar nicht.
Und was die ganze Organisation, die Struktur, die Budgetierung angeht, das könntest du dir nochmal so vorstellen?
Ja.
Konflikte hin oder her, aber gerne eine Diskussion und Debatte wieder anstoßen, wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall. Und wir haben auch mal einen blöden Satz gesagt, wir schaffen Probleme, um sie danach zu lösen. Das ist natürlich Blödsinn, wir schaffen keine Probleme, aber wir lösen dann die Probleme. Und Barth von Brock sagt immer, man kann keine Probleme lösen, man kann sie nur bemeistern. Die sind nach wie vor da, aber sie sind aushaltbar, und das ist wahrscheinlich richtig.
Klasse, vielen Dank für das Interview, Peter Grundmann.
Ich danke.
Das war Konflikträume, der Baunetz Campus Podcast, präsentiert von AIA. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Redaktion Sorana Radulescu und Katharina Lux. Veröffentlichung Katharina Lux. Beide Baunetz Campus. Moderation und Audioproduktion ich, Kerstin Kuhnekatt, Berlin 2026.